Hallo und herzlich willkommen zu den Dachbodengesprächen. Wir sind hier auf meinem schönen Dachboden. Ich bin Saskia.
Und ich bin Sandra. Und wir freuen uns, dass ihr dabei seid.
Ja, total.
Folge 5. Wechseljahre? Was ein Scheiß. Teil 2.
Ja. Geht weiter mit der Scheiße hier.
Ja, wir müssen jetzt erstmal zugeben, dass wir die letzten 4 Folgen dachten, dass wir sie über unsere super tollen Mikros aufnehmen.
Mit unserem super tollen, teuren Zwischendingsgerät.
Interface.
Interface, ja, komm, da genau. Weiß keiner, was das ist, ey.
Ja, Interface.
War teuer.
Also so zwischengeschaltetes Ding, dass das dann sozusagen zweispurig.
Sieht aus wie ein Handy von 1992.
Genau. Zweispurig für die Aufnahme macht. Und also, dass man zweispurig quasi aufnehmen kann von 2 unterschiedlichen Quellen. Und jetzt haben wir heute festgestellt.
Aber auch nur, weil ich gesagt habe, wir müssen mal gucken, ob wir was ändern. Weil wenn genau. Man es über die Alexa hört, hört sich es einfach nur beschissen an. Hört sich an, als wenn wir in einer Dreifachturnhalle stehen.
Ja.
Furchtbar.
Und dann haben wir festgestellt, dass wir die ganze Zeit über das Laptop-Mikrofon aufgenommen haben.
Also einfach über dieses Mikro, was eingebaut im Laptop ist. Da haben wir die ganze Zeit mit aufgenommen.
Ja, und dann haben wir jetzt erstmal eine Stunde gebraucht, bis wir das auseinanderklamüsert hatten, wie das jetzt hier genau funktioniert, mit Hilfe von ChatGPT. Wir haben es jetzt aber hoffentlich hingekriegt, aber seht es uns nach, falls die Einstellungen jetzt wieder immer noch nicht optimal sind. Wir müssen jetzt noch ein bisschen rumprobieren. Das heißt, sorry, aber wir lernen.
Ja, genau. Das ist ja hier alles ein Lernprozess.
Und genau.
Haben wir ja auch schon mal gesagt, wir sind ja hier keine Profis.
Genau.
Wir können viel, aber nicht alles.
Genau, steile Lernkurve auf jeden Fall. Also wir haben auf jeden Fall gerade viel gelacht.
Über unsere eigene Blödheit.
Meine. Aber das ist doch gut, wenn man über seine eigene Blödheit lachen kann, oder findest du nicht?
Ja, aber die Vorstellung, dass wir die ganze Zeit hier über Wochen, stundenlang in diese Mikros gequatscht haben und diese, das Mikro muss 45 Grad weggehalten werden. Und dann haben wir die ganze Zeit einfach nur stumpf in dieses Laptop gelabert. Was für ein Scheiß.
Also echt. So, wir müssen jetzt aufhören, sonst kriege ich mich hier, glaube ich, nicht mehr ein.
Ah, nee, schön. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja,
ja.
Also, naja.
Also, wir sind echte Profis, ihr merkt das.
Ja.
So.
Naja, Wechseljahre.
Genau.
Ist scheiße.
Ja.
Ja, hilft ja alles nichts. So. Also, beim letzten Mal haben wir ja darüber gesprochen, dass die Perimenopause anfängt und man das oftmals gar nicht bewusst mitkriegt, wenn man diese berühmten körperlichen Symptome einfach noch nicht hat. Und das liegt einfach daran, dass als allererstes der Progesteronspiegel nach unten geht. Das ist das Hormon, was dann, wo die Eierstöcke sagen, brauchen wir jetzt nicht mehr so viel von, da tun wir jetzt einfach mal ein bisschen weniger produzieren. Und haben ja dann darüber erzählt, dass es halt ganz oft so ist, dass man erstmal in den ersten Jahren oder in der frühen Phase der Perimenopause mentale Probleme hat, die man aber auch oder die einen aber auch aufhorchen lassen sollen und nicht denken, mein Gott, was ist denn mit mir kaputt? Und jetzt sind wir im Bereich späteren Perimenopause, das heißt der Östrogenspiegel, der vorher lustig und fröhlich vor sich her schwankte.
Genau, hoch und runter.
Der hat jetzt gesagt, komm mal, da ist ein Fahrstuhl. Ich drücke jetzt mal den Knopf in den Keller.
Keller.
Und geht echt abwärts. Und man merkt das auch da wieder an dem Zyklus, wenn man denn einen hat. Wie gesagt, wir haben das in der ersten oder im ersten Teil schon besprochen, dass wir da jetzt nicht so krass mitreden können. Aber der Zyklus kann sein, dass Blutungen schon mal ausbleiben komplett. Es kann sein, dass die ganz, ganz stark werden. Es kann sein, dass der Zyklus auf einmal länger ist. Also es ist da.
Oder eben sehr schwankend, ne?
Ja,
mal länger, also, mal kürzer.
Genau, also da wieder vom Gefühl her was, wo man sagt, also es wird immer schlimmer mit dem Zyklus. Man kann sich so gar nicht mehr drauf verlassen. Das wären quasi noch so die körperlichen Geschichten, die man da quasi noch so mitnimmt aus dem Beginn der Perimenopause. Und dann wird es aber halt richtig körperlich. Wenn ich so dran denke, wie es bei mir anfing, waren es ganz krass die Gelenkschmerzen, also wirklich so, ach, Unkraut. Und dann so, oh mein Gott, ich komme nie wieder hoch. Also wirklich richtig schlimm, in den Knien habe ich das gehabt, ganz, ganz schlimm. Und tatsächlich auch diese Hüftschmerzen, also nachts wirklich sowieso ja dann immer, so, ich bin wach, ich kann nicht mehr schlafen, doof, doof, doof. Und dann wirklich von links nach rechts, von links nach rechts, von links nach rechts, weil ich nicht mehr wusste, wie ich auf meiner scheiß Hüfte liegen sollte, weil das einfach alles wehtat. Und dann strahlte das immer so in die Beine aus. Gruselig. Dann kamen, ja, der Nachtschweiß, der dann wirklich später so schlimm war, dass es tagsüber dann auch noch immer ganz hübsch wurde. Das fand ich auch richtig unangenehm. Auch, ja, wirklich eklig einfach auch. Dann hatten wir, ja, trockene Augen. Auch das ist was, wo ich jetzt auch im Nachgang erst denke, ja stimmt, ich habe immer, ich trage bestimmt schon seit 20 Jahren Kontaktlinsen. Und irgendwann fing das an, dass das nicht mehr so gut funktioniert hat und immer die Augen gebrannt haben. Was haben wir noch? Libidoverlust.
Ja.
Ja, Haut auf einmal. Plötzlich kann man seine eigene Hautcreme, die man seit 20 Jahren benutzt, nicht mehr vertragen. Entwickelt Allergien, wo man denkt, so, wo kommen die denn jetzt auf einmal her?
Das hatte ich Gott sei Dank nur nach der Schwangerschaft.
Okay.
Aber seitdem habe ich Allergien.
Und was ich noch hatte, also es gibt noch so ein paar lustige Sachen. Lustig ist relativ.
In Anführungsstrichen. Ja,
relativ. Also ich hatte so ein ganz krasses Innenohrjucken. Also eins, wo man wirklich denkt, ich möchte mir jetzt ein Messer ins Ohr rammen, damit ich einmal dran kratzen kann. Furchtbar unangenehm. Dann haben wir gerade festgestellt bei der Vorbesprechung, manche Frauen riechen Nikotin, obwohl keiner raucht. Ja, und da hat die Saskia gesagt, habe ich auch.
Genau, ich rieche tatsächlich manchmal Zigarettenrauch, obwohl da eigentlich keiner sein kann.
Ja, und, also, was war es noch?
Bei mir?
Ja, die Kloake hast du gerade gesagt.
Ach so, genau, Kloake. Ja, Kloake. Ja, ich renne manchmal durch die Gegend und frage dann auch Menschen um mich rum, ob die das auch riechen. Weil ich manchmal denke, das kann jetzt irgendwie nicht sein. Bin ich jetzt irgendwie Gaga? Oder? Und ich habe wirklich angefangen mittlerweile, also wenn ich hier zu Hause bin, frage ich meinen Sohn. Wenn ich bei der Arbeit bin, frage ich irgendwelche Kollegen, die gerade über den Gang laufen, ob die das zufällig auch riechen. Also habe ich wirklich schon gemacht.
Ja.
Weil einfach ich, ja, ich da nicht weiß, ob ich mir das jetzt einbilde oder ob das echt da ist.
Ja, die Frage ist ja dann, was ist es denn jetzt? Ist es dann Einbildung, oder?
Also, kann ja nicht anders. Also, ja, oder irgendwie eben schräge, was weiß ich, Geruchsempfindung an der Stelle. Aber ich finde es auf jeden Fall, ich habe so Tage, da ist das auch recht ausgeprägt. Ich bin eh geruchsempfindlich, davon mal ganz abgesehen.
Ich gar nicht.
Ja, aber vielleicht, ne, liegt das daran, dass ich das dann habe, weil ich sowieso schon immer mega sensibel in Bezug auf Gerüche war. Also
bei mir ist es eher so, dass ich tatsächlich ganz schlecht nur noch rieche. Aber obwohl, ja, er war in der Schwangerschaft schon, habe ich schon immer, oder als das Kind dann da war, immer schon, kam immer die Schwägerin und hat gesagt, ey, ich brauche eine neue Windel. Oh, okay, krass, cool. Echt? Ich hab eine ganz schlechte Nase.
Ja,
ist von Vorteil.
Ja, absolut.
Absolut von Vorteil.
Also ich habe leider eine sehr, sehr empfindsame Nase und das ist tatsächlich, ja, ob das jetzt wirklich damit zusammenhängt, ich vermag es nicht zu sagen, aber das mit den Gelenkschmerzen,
hast du, merkst du?
Kenne ich tatsächlich auch, ja, aber auch schon seit bestimmt 2 Jahren oder so. Mhm. Morgens muss ich mich auch immer sehr bemühen, die Treppe runterzukommen.
Ja.
Allerdings nicht so sehr wegen Hüfte, sondern mehr so wegen meiner, was ist das da? Knöchel. Also Fuß.
Fußgelenke.
Und Knöchel. Ja, und Knöchel. Also so hier Übergang zum Bein.
Aha.
Ja, da, ich kann nicht abrollen. Morgens.
Ach Gott, okay, bist zu steif.
Ja, zu steif.
Bist du steif in den Gelenken. Ja,
zu steif, genau. So.
Metallischer Geschmack habe ich noch aufgeschrieben, hat da auch jemand gesagt.
Ja, also Geschmacksveränderung habe ich tatsächlich auch manchmal an manchen Tagen.
Okay.
Also, dass ich irgendwie denke, das schmeckt jetzt anders als sonst, wo ich dann echt auch manchmal Moritz Sachen abschmecken lasse. Ja, ohne Quatsch, weil ich das Gefühl habe, ich irgendwas schmecke.
Ja, wenn du Kloake riechst,
heute
würde ich auch lieber den
Sohn. Nee, aber es ist wirklich manchmal schräg. Also nicht an allen Tagen, aber es gibt Tage, ich weiß nicht, ob das dann auch mit dem, was dann an den Hormonen gerade da ist, zusammenhängt oder nicht da ist, ob das dann Tage sind, wo es gerade besonders schlecht ist. Sowas kann man ja nun leider auch nicht feststellen, nee, weil einem ja keiner Blut dafür abnimmt, sowieso schon nicht.
Hm. Da kommen wir auch noch zu später. Genau.
Was für sich genommen schon irgendwie immer ärgerlich ist. Ja. Und selbst wenn ich es selbst bezahlen würde, machen die es ja nicht.
Ja, ja.
Also.
Ja, was mental noch, finde ich, noch krasser wird dann später, sind einfach diese Reizbarkeit. Das ist bei mir auch gefühlt immer schlimmer geworden. Auch dieses Ausbrechen und völlig Eskalieren wegen totalen Nichtigkeiten, wo das dann aber jetzt im Nachgang betrachtet auch immer so Sachen sind, wo ich denke, naja, wie viel Perimenopause und wie viel ADHS ist das jetzt? Das ist natürlich eine beschissene Kombi.
Ja.
Aber grundsätzlich geht es vielen Frauen so, dass die natürlich wahnsinnig gereizt sind und ganz furchtbar ausrasten wegen Dingen, die einfach vorher ja nicht so schlimm waren. Dann haben viele Frauen und so, ich weiß nicht, mir ging es auf jeden Fall so, war dieser Gehirnnebel. Also wirklich Wortfindungsstörung. Gut, das kennen wir jetzt auch von hier, ne? Wortfindungsstörungen. Und ja, so ein Gehirnnebel halt, ne? Also dieses, der Klassiker, ich gehe los. Warum gehe ich los? In welchem Zimmer bin ich?
Und ja, aber was zum Henker wollte ich? Das habe ich leider schon immer gehabt.
Ja, das ist natürlich auch so eine ADHS-Geschichte, ja, glaube ich. Aber das haben halt auch Frauen ohne ADHS.
Ja, plötzlich. Aber deswegen irritiert mich das, glaube ich, nicht so, weil das ist was.
Diese Verpeiltheit ist ja grundsätzlich schon mal da bei uns.
Was ich definitiv früher nicht hatte, sind Wortfindungsstörungen. Die habe ich jetzt.
Hm.
Also auch manchmal so insbesondere Fachwörter. Wenn ich mit Patienten spreche, so Patienten, Patientinnen, dann ist es immer so, verdammt, es steht mir vor meinen Augen und ich kann es nicht greifen. Und ich kann, obwohl ich da auch früher, ich habe eigentlich trotz ADHS ein extrem gutes Gedächtnis, also wirklich wie ein Elefant. Und heute bin ich zum Beispiel in meinem Büro
gekommen. Aber ein gutes Langzeit- oder Kurzzeitgedächtnis? Weil Langzeit ist bei mir auch noch super, aber das Kurzzeitgedächtnis ist eine Katastrophe.
Naja, Kurzzeit ist eigentlich ja Ultra-Kurzzeit. Das ist ja eigentlich schon so ein, naja, ist auch jetzt, dann, was du meinst, habe ich eigentlich beides gut.
Echt?
Ja.
Krass.
Ja, ja. Also wenn du mir eine Zahlenreihe sagst, kann ich mir ziemlich viele Zahlen und direkt reproduzieren merken. Also da war ich immer super gut drin. Ich bin heute aus der Gruppe gekommen und ich wusste noch, wir haben drei Sachen besprochen, die wir zukünftig machen könnten in der Gruppe. Mir sind tatsächlich nur noch zwei eingefallen. Und ich saß dann in meinem Büro und brütete darüber, was das dritte gewesen sein könnte. Ich habe dann die ganze Zeit versucht, die Situation in meinem Kopf nochmal so vom inneren Auge ablaufen zu lassen. Ich bin wirklich zum Verrecken nicht drauf gekommen.
Aber 2 von 3 ist doch eine super Quote.
Ja, super Quote. Ja, ich habe die ganze Zeit nur gedacht so, scheiße, ey. Mist. Weil ich wollte es aufschreiben dann, damit ich das am Donnerstag noch weiß und mit in die Gruppe nehmen kann. Sagen können wir, so die drei Themen hatten wir ja überlegt, ist davon noch was interessant für Sie oder möchten Sie was ganz anderes machen?
Und sorry, ich merke gerade, wie geil dein Fußkissen ist. Und ich mal eben umsetzen. Oh, ist das schön.
Das kuschel ich, ne?
Mm, ja. Das ist schön, ja. Das ist auch so schön hinten im Rücken. Mm. Mm. Ja, sorry.
Jetzt sitzt Sandra bequem, das ist gut. Sandra hat nämlich lange gerade nach der richtigen Position gesucht.
Ja, ich war so angespannt. Wegen den Mikros. Es war mir so peinlich. Ich fand es wirklich, also es war sehr lustig, aber es ist schon ein bisschen, boah, echt, ey.
Nein.
Ohne Scheiß. Ey, wenn wir reich und berühmt sind, ja. Saskia hat vorhin erzählt von einem Podcast, den der ein oder andere vielleicht auch kennt, Psychologie to go, von der Dr. Francesca, heißt sie Francesca oder Franca? Franca Cerutti aus Rheinberg, by the way.
Mhm.
Ja, und die hat jetzt ihren 300. Folge, Episode rausgebracht und hat erzählt, wie sie angefangen hat. Sie hat nämlich unterm Schreibtisch gesessen und mit Kissen und so, ne?
Ich weiß gar nicht, ob sie Schreibtisch gesagt hat, ich glaube sogar Esstisch, also unterm Tisch gesessen mit Kissen.
Ja, genau. Hatte sie den alleine angefangen oder mit ihrem Mann dann da schon?
Nee, aber der hat sie da auch unterstützt mit den Kissen einbauen. Guck, da bräuchten wir jetzt auch noch jemanden, wenn wir jetzt unter den Tisch gehen würden. Da bräuchten wir jetzt,
genau. Jojo, ich sag dir das hier, weil wenn ich nach Hause komme, habe ich es ja wieder vergessen. wenn du die Folge hörst. Also Saskia hatte eine super Idee. Wir haben ja hier so, wie heißen die? Akustikplatten.
Ja, Akustikpanel.
Mhm. Und die Akustikpanel, da hat Saskia den ganzen Keller voll, weil ihr Bruder, die gab es im Sale, ganz viele gekauft hat. Weil der Sohn von der Saskia, der spielt ja Schlagzeug. Und der Bruder von der Saskia, der ist ja Donningenieur. Und der hat sich gedacht, boah, die gibt's im Sale, da kaufst du mal dem Söhnemann, also quasi dem Neffen, kaufst du mal so Akustikplatten. Und jetzt haben wir die hier oben stehen, aber die stehen halt nur so angelehnt. Und Saskia hatte fast gerade einen umgeschmissen. Und ich sitze etwas angespannt hier, weil ich denke, ich schmeiß das hinter mir um. Aber Saskia hatte gerade die super Idee, dass der Jojo uns da quasi eine Höhle draus bauen kann. Die muss man nämlich nur aneinander schrauben und einmal sowas quer und dann oben drauf und drei Leisten. Schatz, das machst du uns doch, oder?
Bitte.
Bob, der Baumeister.
Bitte.
Ja, ich habe den Faden verloren.
So, wir waren bei den, beim Gedächtnis.
Wortfindungsstörung,
ja,
genau.
Bei den Wortfindungsstörungen.
Es war eigentlich nur eine ganz, ganz intelligente Überleitung von mir.
Ja, also Wortfindungsstörungen sind wirklich fies. Vor allem,
ja, vor allem in deinem Job.
Ja, vor allem, wenn man genau jemand ist, der
eloquent rüberkommt.
Ja, immer.
Für den das auch wichtig ist.
Immer gut formulieren konnte auch. Ne? Also ich glaube, wenn ich irgendeine Stärke hatte immer, dann war das, dass ich Dinge gut verbal auf den Punkt bringen konnte. Und jetzt sitze ich da manchmal und denke so, okay, mein Gehirn ist gerade leer.
Ja, ausgewandert.
Leer.
Ja.
Was in manchen Situationen ungünstig ist. Wobei, manchmal gibt es dem Patienten oder der Patientin Raum für eigene Ideen.
Ist das dann gut?
Auch meistens passiert nichts Schlimmes. Aber es ist trotzdem nicht angenehm.
Ja, ich denke, also also mir passiert das tatsächlich auch recht häufig und das finde ich dann echt unangenehm. Und dann merke ich selber, wie ich Schritt für Schritt in Panik gerate und es immer schwärzer wird in meinem Schädel. Und dann sage ich meistens dann das ist natürlich unangenehm, wenn ich gerade in einem Gespräch bin, in einer Immobilienbesichtigung und ich komme nicht auf das Wort Dachgeschoss. Also das ist schon sehr peinlich. Und dann gerate ich tatsächlich mental total in Panik. Und dann sage ich das dann aber auch. Weil dann, man sieht mir das dann an. Ich kann sowas ganz schlecht verbergen. Und dann sage ich das dann auch. Ach, verdammte Scheiße, ich komme gerade nicht drauf. Und das finden aber Interessenten immer ganz lustig. Das ist dann immer so diese Authentizität.
Authentizität.
Danke. Die Leute so an mir zu schätzen wissen. Das ist einfach nur Gehirnnebel.
Es ist auch nicht schlimm im Endeffekt. Das, was es dann ja kritisch macht, ist, wenn du obendrauf die Panik kriegst.
Hm.
Das ist ja nichts mehr, was mit dem Gehirnnebel für sich genommen zu tun hat, sondern das ist dann etwas, was du psychologisch damit machst.
Ja.
Du hast ein Symptom, das ist sozusagen, ich nenne das immer sauberes Leid, weil für das Symptom kannst du ja nichts.
Hm.
Und die Bewertung dann obendrauf und die Panik, das ist dann schmutziges Leid.
Ja.
Na, das ist etwas, da kann man ja dran arbeiten oder da könntest du dran arbeiten, dass du da dich nicht so, sondern direkt sagst, so, boah, jetzt komme ich nicht drauf.
Hm.
Ne? Und gar nicht erst über die Panikbrücke gehst.
Ich könnte eigentlich direkt sagen, scheiße, ich komme gerade nicht drauf.
Ja, genau. Wäre doch gar nicht schlimm.
Ja. Ja. Ja.
Ja.
So.
Ja.
Als Idee. Manche Interessenten bringen ja auch ihren Papa mit.
Mhm.
Die bringen ihren Papa mit, weil der Papa klopft dann Wände ab, guckt das Dach an und die Elektro.
Mhm.
Weil die ja dann immer denken, die Papas, böser Makler.
Mhm.
Wer weiß, was der dem Kind so erzählt. Und dann stehe ich da und dann bin ich ja auch noch eine Frau. Da wird einem ja schon mal schneller die Kompetenz abgesprochen in baulichen und fachlichen Geschichten. Und dann ist das schon, also das ist schon so der Fall, wo ich dann tatsächlich in Panik gerate, wenn da so ein gestandener Handwerker vor mir steht und die Wände abklopft und sagt, na Frau Josten, was sind das denn für Ziegel? Und dann komme ich gerade nicht drauf. Das ist dann doof, weil dann denkt er, ich bin doof und ich denke, scheiße, ich komme nicht drauf. Und dann fängt diese Panikschleife an. Und wenn ich dann sage, ich komme gerade nicht drauf, dann denkt er ja nach wie vor, ich bin doof. Und das ist so, das mag ich nicht so gerne.
So, das magst du nicht so gerne. Ja, genau, weil da wäre ja auch die Frage, was ist schlimm daran, wenn der ausgerechnet dann denkt, du bist doof, wo er sich da so doll produzieren
muss. Ja, ich möchte
ja
nicht in dieser Schublade da sitzen.
Nee, aber der ist ja irgendwie auch doof, wenn er dich dann da so abfragt.
Das weiß er ja aber nicht. Das ist ja ein Mann, der hält sich ja einfach per se schon mal für ganz toll und schlau. Und ich bin ja dann nur die blöde Maklerin, die dem armen Kind versucht, hier völlig überteuerte Bauruinen zu verkaufen.
Genau. Aber dann ist denen ja auch immer noch belassen, dass sie diese Bauruine nicht kaufen.
Richtig. Und man kann ja auch ein Gutachter mitbringen.
Das
tun sowieso
das
viel
wäre,
zu wenig Leute.
Das ist genau das, was mir als erstes in den Kopf geschossen ist, weil in anderen Ländern ist das ja zum Beispiel gang und gäbe.
Noch nicht mal in anderen Ländern, also jetzt auch mal, um die Branche zu wechseln. Wenn jemand ein Gebrauchtauto kauft, einen gebrauchten Wagen, da wird die halbe Familie drunter gezerrt. Ja. Onkel Dieter, könnt ihr mal gucken, ist da Rost drunter? Und dann kommt Onkel Heinz auch noch dabei.
Ja, aber das ist ja ein bisschen wie Papa, der die Wände abklopft, oder nicht?
Ja, es ist ja aber egal. Aber da werden auch mehrere Leute einfach gezahlt. Hier, guck mal, und da und dies und das und jenes. Aber bei einem Hauskauf, ich habe da auch eine Erklärung für, pass auf, kommt gleich. Bei einem Hauskauf machen das die allerwenigsten. Also es ist wirklich von 10 Leuten macht das vielleicht maximal einer. Ich sehe Gutachter von Interessenten, vielleicht 2 Leute im Jahr. Mehr bringen die nicht mit. Hm. Klar, das ist immer ein, es ist ein Aufwand. Wenn du nicht jemanden persönlich kennst, schreiben die eine Rechnung. Das ist jetzt aber nicht die Welt. Ich sage vielen auch immer dann erstmal alleine gucken und bei einer Zweitbesichtigung, wenn man schon sagt, okay, das könnte was für uns sein, dann vielleicht nochmal mit einem Gutachter kommen, der einen auf bestimmte Dinge hinweist. Aber ich glaube tatsächlich, bei den meisten ist das so, die vergucken sich in die Häuser und die haben Angst, dass ein Gutachter kommt und denen alles kaputt redet. Mhm. Das ist leider, oder was heißt leider? Also ich kann es ja irgendwo verstehen, aber das ist dann so, die persönliche Kompromissliste wird auf einmal immer länger, weil man ja das Haus so toll findet. Ne? Und dann ist auf der einen Seite immer nur, ich finde das Haus aber so toll und auf der anderen Seite, ja, aber dies ist noch und das ist noch doof und so. Und dann ist das immer so dieses, ja, aber ist egal. Und dann will man das nicht von einem Gutachter auch noch hören, dass der sagt, ja, nee, das kostet das und das und das und das. Irgendwie, ich glaube, das wollen viele Leute dann gar nicht hören. Und darum sparen die sich das irgendwie alle. Ja. Oder ist es einfach so, dass ich wahnsinnig kompetent rüberkomme? Haha. Ja, also ist jetzt ja auch gar nicht Thema, aber siehst du, wir sind nämlich auch schon mal 21 Minuten, Herzchen. Gerade hast du dran gezweifelt, dass wir 30 schaffen. Hm. Never ever schaffen wir weniger.
Aber wo waren wir denn jetzt gerade mit denen?
Ja.
Immer noch bei den Wortfindungsstörungen.
Ja, immer noch bei den Wortfindungsstörungen. Okay, also faktisch ist es so, um nochmal aufs grundlegende Thema zu kommen, wenn der Östrogenspiegel so krass nach unten ballert, dann hat das wirklich einfach diese körperlichen Auswirkungen, von denen wir alle gehört haben, nämlich wirklich diese Hitzewallung, gut, Schlaflosigkeit, das haben wir vorher alles schon mitgemacht. Das kommt jetzt also alles noch obendrauf, möchte ich jetzt nochmal eben sagen. Das ist natürlich was, wo man dann überlegt, spätestens dann, wenn es am jeden Tag einfach sowohl mental als auch körperlich immer beschissener geht, was mache ich denn jetzt eigentlich dagegen? Jetzt kann man, und das sollte man auch, schon vorher, sprich bei diesen mentalen Geschichten, vielleicht schon mal den Frauenarzt, die Frauenärztin aufsuchen. Da wird man dann leider relativ schnell feststellen, dass die meisten so mit einem Blick aufs Geburtsdatum erstmal raushauen, da sind sie viel zu jung für. Das kann ja gar nicht sein. Also darauf sollte man schlicht und ergreifend gefasst sein. Das wird bei den meisten so sein. Und da muss man tatsächlich einfach beharrlich bleiben. Also man muss wirklich beharrlich sein. Ich weiß, dass ich damals, als ich gegangen bin, war ich ja schon in der Phase, wo das Östrogen schon so weit unten war und ich einfach diese körperlichen Merkmale schon so krass hatte. Das heißt, das Mentale hatte ich alles vorher schon und dann kam das mit dieser Körperlichkeit. Und ich bin zu meinem Frauenarzt gegangen, ganz explizit damals, weil ich einfach riesige Möpse hatte, um es jetzt mal so auszudrücken. Ich hatte einfach krasse Wassereinlagerungen. Mir passte kein BH mehr und ich bin dann zum Frauenarzt gegangen und gesagt, irgendwas stimmt mit mir nicht. Erstens mal habe ich hier so riesige Dinger. Ich weiß nicht, ich habe die mal verkleinern lassen und irgendwie denke ich gerade, das war sehr viel Geld bezahlt. bezahlt dafür, und die Dinger sind schon wieder so groß. Was soll der Scheiß? Also ich habe die, ich glaube, wann habe ich die verkleinern lassen? 2018 war das, glaube ich. Hm. 2017, 2018, irgendwie sowas in dem Dreh. Und 2019 waren die auf einmal wieder so bombastisch. Ne? Also, ey, was für eine Scheiße, das war so teuer. Ja, und damit bin ich dann dahin gegangen, aber auch gleichzeitig wollte ich einfach auf die ganzen Probleme eingehen und mit ihm darüber sprechen. Und das war genau so, wie ich es gerade gesagt habe. Ich habe genau gesehen, wo sein Gesicht hinging, nämlich zur Karteikarte. Weil da stand mein Geburtsdatum drauf. Und das Erste, was er sagte, war, ja, das kann gar nicht, nee, das könnte ich die Wechseljahre sagen, Sie sind zu jung. So. Und dann habe ich gesagt, naja, okay, es fühlt sich aber irgendwie alles anders an. Und dann hat er erstmal gesagt, naja, wir gucken erstmal nach den Eierstöcken. So, dann hat er die nicht gefunden. Das war ja schon mal so das Zeichen, so, naja, vielleicht sind die tatsächlich ja auch einfach schon, ne, also in die Altersteilzeit gegangen. Also ich würde da jetzt nicht sagen, dass das nicht daran liegt. Aber ich musste tatsächlich darauf bestehen, dass der das Blut untersucht. Ich habe wirklich gesagt, bitte, bitte können wir das Blut untersuchen. Man kann das doch machen. Man kann doch einfach, das ich habe das ja vorher extra nachgeguckt, ob das geht. Man kann doch wirklich das Blut untersuchen und kann gucken, wie ist denn das da so mit dem Hormonspiegel? Mm. Ja, also ich musste wirklich, drum betteln würde ich jetzt nicht sagen, aber es war schon so, dass der mich eigentlich so ein bisschen...
Oh, schon drum betteln, ja.
Schon so ein bisschen abwiegeln wollte, das kann alles gar nicht sein. Und damals war ich ja schon 44.
So, aber da kommt ja meistens dann auch das Argument, ne, das Östrogen schwankt sowieso.
Ja.
Dann in ja. der Phase ja. maximal.
Was sollen wir denn da jetzt
ja, was sollen wir
messen?
Denn da sehen?
Weil kann ja in zwei Wochen anders sein.
Genau, wenn wir jetzt messen, dann kann das, dass das Östrogen gerade durch die Decke geht.
Ja.
Ne? Oder es ist halt dann zufällig unten. Aber ja. Wenn es gerade zufällig nicht unten ist,
ja.
dann sieht man da ja sowieso ja. gar nichts.
Ja, wobei, wie gesagt, dadurch, dass ich ja schon in der Phase war, wo ich diese vielen körperlichen Beschwerden hatte, glaube ich tatsächlich, dass mein Östrogen da auch wirklich schon am Arsch war, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Also am Ende vom Lied war es so, dass er mich, glaube ich, tatsächlich einen Tag später sehr kleinlaut angerufen hat und gesagt hat, Frau Justen, Ihre Blutwerte und Ihre Hormonwerte sind unterirdisch. Also ich hatte wirklich einen Östrogenwert von 5. Und wenn man mal ein bisschen guckt und ein bisschen sich einliest, dann kann man lesen, dass Frauen, die komplett durch sind, also in der Postmenopause, die haben noch so einen Wert zwischen 10 und 20. Und ich hatte 5. Also es war schon so, dass der irgendwie dachte, ja, sie kriegen auf jeden Fall kriegen sie was von mir. Ne? Mittlerweile bin ich auch bei jemandem hier am Niederrhein, also die Leute, die jetzt hier so uns zuhören, die sind hier so aus dem Kreis Kleve kommen, das kann ich nur empfehlen. Das ist in Kleve auf der Kavarinerstraße das Haus der Frauengesundheit. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig gesagt. Haus der Frauengesundheit, das hört sich so nach Sozialismus an. Aber ich glaube, die heißen so. Die sind großartig, weil die ganze Thematik gefühlt viel, viel ernster nehmen. Also man fühlt sich da sehr viel wohler, weil da jemand sitzt, der nicht mit der Augenbraue zuckt und sagt, ja, die sind aber viel zu jung, sondern wirklich tatsächlich sagt, okay, wir messen jetzt erstmal alles nach und wir gucken alles nach. Die Problematik dabei ist einfach, dass man diese Blutuntersuchungen selber bezahlen muss. Weil, wie wir ja gelernt haben, die Wechseljahre sind ja keine Krankheit. Und Krankenkassen sagen natürlich, ja, wir sind aber nur für die Krankheiten da. Das ist das Problem und ich bin irgendwann zu ihm gegangen, aus anderen Gründen noch, darum bin ich zu meinem ehemaligen Frauenarzt nicht mehr gegangen und ich fühle mich da total wohl und bekomme von dem auch tatsächlich die Kombination aus dem Estradiol, also einem Gel mit Estradiol. Dieses Gel wird auf die Innenseite der Arme aufgetragen, weil es einfach über die Haut besser aufgenommen, schneller aufgenommen wird und nichts mehr großartig noch über die Leber abgebaut wird. Das hat man nämlich sonst, wenn es normal oral eingenommen wird, dann wird ein Großteil der Hormone noch über die Leber abgebaut. Und über die Haut ist es deutlich schneller auch im Blutkreislauf. Und abends nehme ich dann das schöne Progesteron, wo ich so hübsch von schlafen kann. Und das Gel kann man halt auch anpassen. Also es gibt so eine Aussage dann, die man dann bekommt von dem Frauenarzt. Der sagt dann, sie brauchen einen Pumpenhub oder zwei, je nachdem, wie der Wert so ist, den man da so hat. Und dann kann man das auch selber dosieren. Ich bin da noch nicht so ganz, habe das noch nicht so ganz raus. Ich habe einfach stumpf jetzt immer zwei. Und auch da war ich am Anfang sehr dämlich. Ich habe nämlich am Anfang vergessen, dass ich zwei Arme habe. Also Ich habe tatsächlich, jetzt muss ich nachdenken, 3 Monate lang, genau, bis ich das nächste Mal wieder hin musste, um das Rezept abzuholen. Und dann habe ich der Sprechstundenhelferin gesagt, dass ich so Probleme habe, diese ganze Menge von diesen 2 Pumpenhübe, ist auch so ein blödes Wort, Pumpenhub, also 2-mal auf diese Flasche da zu drücken, weil ich nicht weiß, wie ich das halt auf dem Arm so verteilen soll, weil einer ist schon so viel, also ein so ein Pumpenhub, da kommt schon so viel Gel raus und dann habe ich doch alles schon auf dem Arm. Und darum ist das irgendwie ein bisschen blöd und darum fehlt mir im Moment nur die Tablette, aber das Gel habe ich halt noch ganz viel, weil ich die ganze Zeit nur die Hälfte genommen habe. Und dann hat die Sprechstundenhelferin gesagt, ja, aber Sie haben doch noch einen zweiten Arm, warum nehmen Sie denn nicht den auch noch? Boah, das war so hier dieser Mikrofonmoment.
Ja, habe ich auch gerade gedacht. Aber wir haben nicht 3 Monate gebraucht, also insofern alles.
Ja, warte, wann haben wir angefangen? Ja, wann haben wir angefangen? Im Oktober, glaube ich, haben wir angefangen mit der ersten Folge. Ne?
Nee, wir haben nicht so lange gebraucht jetzt.
Ja, rede ich nur kurz.
Aber mir ist es ja gar nicht aufgefallen, dass es mit den Mikros irgendwas schief laufen könnte.
Ja, aber das war jetzt ja gerade nur, weil ich gedacht habe, wieso höre ich mich besser, als ich dich höre? Ja, weil ich vorm Laptop sitze.
Das ist dir aufgefallen, genau.
Ja, naja, jedenfalls war das doch sehr erheiternd, zumindest für die Sprechstundenhelferin, für mich dann nicht so. Scheiße, ich habe jetzt 2 Arme. Wieso komme ich denn auf die Idee, das nur auf einen Arm zu machen? Ich weiß gar nicht, warum. Wahrscheinlich, weil der
gesagt hat. Weil du wahrscheinlich mit rechts schmierst. Hast du auf den linken Arm gemacht, oder?
Ja, natürlich. Ja,
ja. 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 Also ich creme auch lieber mit dem rechten.
Ich bin ein einarmiger Bandit.
Nee, aber so vom Impuls her würde ich auch auf den linken Arm und cremen mit
und
dem
dann
rechten.
Aber, ja, aber wenn der doch aber sagt 2.
Ja, aber das als Rechtshänderin fühlt sich das
ist ganz
falsch.
Süß, dass du mir das jetzt versuchst oder dass du mich da jetzt ein bisschen.
Ich habe mich versucht rein zu versetzen, weil ich darf ja gar nichts nehmen. Und ja,
da ist sie wieder, die Empathie. Danke. Bitte. Ach Gott, ja. Aber im Moment habe ich gesagt, was heißt im Moment, seit ein paar Monaten habe ich wieder ganz krass Nachtschweiß und auch ganz krass, dass ich nachts wach werde und nicht mehr pennen kann. Und jetzt seit 2 Wochen auch wieder richtig schlimm diese Hüftschmerzen, sodass ich gerade schon zu Saskia sagte, ich müsste mich vielleicht nochmal mit der Gebrauchsanweisung beschäftigen, denn da steht bestimmt drin, inwieweit man das selber erhöhen darf.
Ja,
vielleicht
oder,
nehme ich ein bisschen
oder noch
mehr.
Mal einen Termin.
Oh Gott, auf welchen Namen?
Beim geneigten Facharzt machen und das nochmal diskutieren.
Ja.
Oder wenn sich ein geneigter Facharzt jetzt angesprochen fühlt, kommen Sie doch gerne zu uns ins Gespräch.
Ja. Das wäre
auch beantworten
ganz
cool. Sie alle unsere Fragen und die von unserer netten, geneigten Hörerschaft.
Ja, das wäre auch ganz cool. Also wenn jetzt hier einer zuhört, Ärztin, ne? Also auch bitte Ärztin.
Ja.
Gut, meiner ist jetzt tatsächlich ein guter Frauenarzt, der halt aber auch wirklich drauf spezialisiert ist.
Also ich wäre da jetzt vor einem Mann auch nicht fies.
Nein, da redest du doch gar nicht von, das ist mehr, um Gottes Willen.
Nein, nicht im Sinne von, sondern im Sinne von einladen und sprechen. Also
wenn
sich da jemand berufen fühlen würde.
Ja. Also er muss natürlich auf unserer Seite stehen, also ja klar. Ne?
Also was ich immer
also so nicht hier, ich will, möchte bitte nicht die Männer, die sagen, da muss man durch.
Es gibt aber genauso gut Frauen, die
ja,
das
es
sagen.
Gibt, oh, ja, es
auch
gibt Frauen, auch Frauen, die sagen, da muss man durch.
Tinnen, ja. Ne? Also da, das möchte ich jetzt nicht nur auf dem männlichen Teil des Berufsstands liegen lassen, sondern vor allem der Arzt in Kleve ist ja auch ein Mann, ne?
Ja, das ist auch ein Mann, aber der ist ja per se schon einfach in einer Facharztpraxis, die machen nichts anderes, als sich um Frauengesundheit kümmern. Das ist total geil. Also auch wenn es um Kinderwunsch oder sowas geht, sowas machen die auch. Richtig, richtig cool. Das Einzige, was mich halt nervt, ist, dass ich da immer hinfahren muss fürs Rezept halt. Ne? Das ist halt, also nicht fürs Rezept, sondern für die Krankenkassenkarte dann zum Einlesen.
Ja.
Weil tatsächlich natürlich die Sachen selber bekomme ich auf Rezept. Nur halt, wenn ich sage, ich denke, ich bräuchte mal wieder eine Blutuntersuchung, das bezahle ich dann das Labor. Ich glaube, das kostet so um die 70 €. Das zahle ich dann selber, weil es die Krankenkassen einfach nicht machen.
Ja, ich meine, die Krankenkassen zahlen ja selbst, wenn es egal im medizinischen Bereich, im weitesten Sinne eine einfacherere Untersuchung gibt und die, sage ich mal, differenziertere Untersuchung aber ein sichereres Ergebnis bringen würde und das aber nicht statistisch signifikant ist, laut Krankenkassendaten, dann bezahlen die nur die rudimentäre Untersuchung. Punkt.
Ja, ja. Auch sowas weitere oder größere Blutbilder oder sowas.
Ja, ja, das
da wird
sowieso
das klassische Blutbild gemacht und fertig, aus Feiern.
Und sieht alles gut Vitamin aus. Vitamin B nicht, Vitamin D nicht und so Eisen nicht. Ja. Beziehungsweise Eisen nur das Rudimentäre, aber wenn man Ferritinwert haben möchte, muss man wieder selber bezahlen.
Also ich hatte es jetzt tatsächlich auch wieder selbst bezahlen müssen, aber da ging es ja sowieso darum, dass ich das ADHS-Medikament von einem privaten Psychiater dann, und von daher habe ich da auch die Blutuntersuchung tatsächlich privat bezahlt, weil der auch bestimmte Werte haben wollte.
Aber auch, ja, aber auch das, ne, wenn man sich das mal überlegt, wie viel du dann für die ganzen Medikamente insgesamt privat zahlst und dann das ADHS-Medikament ja auch noch privat zahlen musst, weil er der kein Kassenrezept ausstellt.
Ja.
Ne, also finde ich, ist das schon, und das eben mit dem, in dem Fall des Psychiaters, nur aus dem Grund, weil man einfach da keinen gescheiten Facharzttermin in irgendeiner vernünftigen Zeitnähe kriegt. Ja. So, trotz Diagnose und trotz auch gesicherter Diagnose.
Ja.
So, und das finde ich, das ist schon schwierig manchmal.
Ja.
Und wenn man sich das eben nicht leisten kann, ne, also ich mache das auch so, dass ich Sachen immer privat bezahle. Ne? Ich muss regelmäßig Mammografien machen lassen und eine Mammografie bringt bei mir überhaupt gar nichts, weil man da nichts sieht, weil das Gewebe zu dicht ist. Und dann gibt es halt eine Untersuchung, die ist ähnlich wie eine Mammografie, aber ist so ein bisschen wie eine Kombination aus Mammografie und CT. Also es macht so eine Schnittserie dann mammografisch und da fährt so ein Apparat um einen drumherum.
Gut, dass ich sitze.
So, ja. Und das bezahlt die Krankenkasse aber nicht.
Ja.
Trotz des dichten Brustgewebes und trotz des schlecht zu befundenen Mammografie-Resultats.
Und trotz den Risikofaktoren, die du
Ja, die ich auch habe.
Ja.
Genau. Und insofern, das darf ich dann auch immer selber bezahlen. Das ist auch immer direkt irgendwie, ich weiß gar nicht, 150 Euro. Und da denke ich mir dann auch, ich meine, ich mach's, ne, weil ich einfach weiß, dass ich dann vernünftigere Resultate kriege und mich dann auch sicherer selber fühle.
Ja.
Aber das ist schon so, dass man da sich in unserem Gesundheitssystem gelegentlich von den Krankenkassen doch ein bisschen
gut,
alleine gelassen fühlt. Ne? Und sich dann fragt, wieso so ein großer Teil des Gehaltes plus dann noch der Zusatzbeitrag, den man ja als Angestellter bezahlt, also auf den normalen Krankenkassenbeitrag, die haben ja nochmal diesen Zusatzaufschlag, je nachdem, je nach Krankenkasse.
Ja.
Da frage ich mich manchmal schon, warum bezahle ich da so viel Geld?
Ja. Ja, es ist ein Missstand, wollen wir gar nicht drüber sprechen.
Es ist völlig korrekt. Deswegen, ich habe da auch noch keine wirkliche Lösung gefunden, außer eben tatsächlich dann in den sauren Apfel zu beißen und zu sagen, ich mache das jetzt und bezahle das selber.
Ja.
Also es ist einfach so, dass wenn man privat versichert ist, dann kriegt man die ganzen Sachen bezahlt. Von privaten Krankenkassen, das heißt, wenn jemand zuhört und bei einer privaten Krankenkasse versichert ist, die Wahrscheinlichkeit, es sei denn, es ist Beihilfe und privat, also Beamte mit Beihilfe und privat, glaube ich, kann ich auch nicht viel Hoffnung machen, weil die Beihilfe ist meistens genauso schlimm wie die gesetzlichen Krankenkassen.
Ah, okay.
Ja, ja, kenn echt. Also, ja, ja, voll. Also zumindest im psychotherapeutischen Bereich ist die Beihilfe kein Deut besser als die Krankenkassen.
Okay.
Aber im Grunde, wenn man sonst, sage ich mal, 100% privat versichert ist, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass man das alles erstattet kriegt.
Ja, ja.
Bei Indikation.
Ja, ja, so. Ich bin auch nicht privat versichert. Wie nennt sich das dann? Freiwillig gesetzlich krankenversichert.
Ich bin auch freiwillig gesetzlich versichert.
Ja, ja, aber das ist, ich hatte auch bei der Suche nach dem Psychiater tatsächlich auch eine App verwendet, Doctolib heißt die. Und habe mich gewundert, dass ich irgendwie immer nichts gefunden habe, bis ich dieses Häkchen bei Krankenkassen rausgenommen habe. Und zack, schon hatte ich auf einmal ganz viele Psychiater und konnte Termine machen. Gut, ich fahre jetzt auch bis nach Duisburg für den, aber das ist es mir auf jeden Fall wert. Und den bezahle ich dann privat, wobei sich das wirklich im Rahmen hält. Also der nimmt dann für die 15 Minuten, wo wir dann drüber sprechen, keine Ahnung, ich glaube so eine Rezeptausstellung und die 15 Minuten kostet mich irgendwie 32 Euro. Das Medikament, das ADHS-Medikament kostet mich genau auch 32 Euro im Monat.
Ja, aber das liegt jetzt daran, weil du das Medikinet hast, ne? Wenn du Elvanse nehmen wollen würdest, das ist dann schon mal erheblich teurer noch.
Ja, ist ein anderer Wirkstoff, ne?
Ja, ist ein anderer Wirkstoff, ja. Ist neuer und vom Nebenwirkungsspektrum ein bisschen angenehmer für viele und ja. Das kostet aber dann entspannt mal fast das Dreifache.
Okay, gut, dann nehme ich das sowieso nicht. Nein, Quatsch. Nee, aber das ist tatsächlich beim letzten Mal ein Thema wegen den EKG-Werten. Und von daher hatte er das nämlich tatsächlich auch vorgeschlagen, aber da sind wir jetzt noch nicht. Jetzt schweifen wir auch gerade ein bisschen ab.
Genau, wir schweifen wieder ab.
Ach, wie blöd.
Richtig.
Grundsätzlich, was ich auf jeden Fall noch sagen möchte, wenn man jetzt sagt, okay, man kann ja diese bioidentischen Hormonersatztherapie, darum geht es jetzt gerade im Moment, wenn wir jetzt über Gel und Progesteron als Tablette sprechen. Das ist eine Hormonersatztherapie und es gibt halt diese bioidentischen Hormone, die werden gewonnen tatsächlich aus biologischen Stoffen, Pflanzen. Ich bin gerade am Überlegen. Doch, Pflanzen sind es. Ich hatte das noch nachgeguckt mit dem Progesteron. Ich habe die Pflanze aber vergessen. Ja, jedenfalls, ich glaube, Soja spielt auch eine ganz große Rolle, wo es rausgewonnen wird. Und die sind von der Molekülstruktur her den so ähnlich wie denen, die der Körper selber produziert. Und darum nennt man das quasi bioidentisch. Haben aber eine pflanzliche Basis. So, jetzt habe ich es, glaube ich, etwas gerader gezogen. Diese Hormonersatztherapie, weil man kann jetzt natürlich sagen, okay, die Symptome abzuschwächen, ist ja eine Sache. Wir haben auch darüber gesprochen, dass ein Drittel der Frauen ja gar keinen hat.
Ja.
Ne? Aber was ich wirklich viel, viel, viel wichtiger finde, ist einfach die Langzeitwirkung des Mangels an Östrogen. Der hat solche starken Auswirkungen auf die Frauengesundheit, auf die Lebensdauer von uns Frauen und darauf, wie es uns im Alter einfach geht. Ich kann das natürlich jetzt auch nur jedem empfehlen und es ist ganz klar davon abhängig, was man für eine Vorgeschichte hat. Hat man Vorerkrankungen? Du darfst es zum Beispiel gar nicht nehmen, weil du einfach eine Vorgeschichte hast. Was mir übrigens auch von Herzen leid tut, dass das, weil ich glaube, es ganz viele Sachen wären für dich viel angenehmer, wenn du einfach diese Hormonersatztherapie machen könntest. Aber ich spreche jetzt mal über den Großteil der Frauen, die nehmen dürfen, weil sie mit ihrem Facharzt und ihrem Frauenarzt darüber gesprochen haben. Denn es geht nicht nur um den Jetzt-Zustand und das, wie ich mich jetzt vielleicht in den nächsten 10, 15 Jahren mit dieser Perimenopause fühle und wie scheiße es mir jetzt geht, sondern der Östrogenmangel hat halt massive Auswirkungen auf das Thema Knochenbau. Also das Östrogen dient dem Knochenbau, der Knochendichte und es ist halt einfach nachgewiesen, wenn das Östrogen nicht mehr in der Menge produziert wird, nimmt die Knochendichte ab. Knochen wird nicht mehr nachproduziert, der Knochen an sich ist einfach poröser wird der, ne? Genau, poröser kann man das, ist glaube ich das richtige Wort. Da sind die Fortfindungsstörung. wenn man mal überlegt, wie ältere Frauen aussehen, oftmals schrumpfen die, auch das liegt daran, und die gehen gebeugt. Das hat einfach mit der Skelett- und der Knochenstruktur zu tun und in dem Fall halt tatsächlich mit dem Östrogenmangel. Das ist die eine Sache und das andere sind halt einfach Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Zum einen durch, da haben wir jetzt gerade gar nicht drüber gesprochen, die Gewichtszunahme, die man durch den Östrogenmangel plötzlich hat. Und zwar in erster Linie durch Bauchfett und Bauchfett ist böse.
Ja.
Das heißt, Blutfette ändern sich und zwar nicht positiv. Blutzuckerspiegel, Blutdruck steigt. Das Östrogen, das Hormon, hat positive Auswirkungen auf Arterien. Und wenn das Hormon einfach zu wenig da ist, dann führt das zu Arterienverkalkung. Das heißt, man hat ein erhöhtes Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko. Das sind alles Sachen, das wusste man früher tatsächlich gar nicht, weil einfach die Frauengesundheit da hinten dran stand. Und gut, jetzt können wir jetzt ein neues Thema mit aufmachen zum Thema Medizin ist männlich und wie schlimm das ist. Aber das sind einfach Sachen, die ganz, ganz wichtig sind. Und darum bin ich wirklich all meinen Freunden mega, mega mäßig damit auf den Keks gegangen in den letzten Jahren, seitdem ich das alles weiß, und habe die immer damit genervt. Aber die meisten meiner Freundinnen sind halt tatsächlich noch einiges jünger. Aber das ist halt ganz, ganz wichtig. Und was noch viel wichtiger ist, und zwar habe ich letzte Woche oder vorletzte Woche bei meiner Friseurin wieder ein Gespräch darüber gehabt. Also meine Friseurin gehört zu den Glücklichen, die auch keine Wechseljahre-Hormone, ach Quatsch, keine Symptome in irgendeiner Form, keine Probleme haben. Mhm. Und sie ist auch, ich meine, sie ist um die 60, meine ich. Und sie erzählte mir aber auch, dass sie natürlich im Freundeskreis ganz viele Freundinnen hat, denen es richtig beschissen ging. So. Und wenn man die dann fragt, naja, warum machst du denn diese Hormonersatztherapie nicht, dann hat diese Generation tatsächlich noch eine Studie im Kopf und kommt immer mit dem gleichen Argument, nämlich, ja, nein, diese Hormontherapien, das darf man nicht machen, das erhöht das Brustkrebsrisiko, ganz klar. Und das, also wirklich. Ich glaube, das Krebsrisiko, das Brustkrebsrisiko ist so das, was als erstes immer genannt wird, warum die das nicht machen. So, und warum das auch teilweise wirklich von Frauenärzten dann, nee, besser nicht. Und ach, nur wenn es wirklich ganz, ganz, ganz schlimm ist und dann auch bitte nicht so lange machen und so. Also es war immer so ein Thema, ach nee, ist ganz schlimm. Nee, Hormonersatztherapie ist ganz schlimm, das machen wir mal besser nicht.
Ja.
Und das liegt an einer Studie von, ich glaube, 2002 von der Weltgesundheitsorganisation, war das, glaube ich, der WHI, World Health Institution. Ist die das? Also es war auf jeden Fall die WHI definitiv, aber ob das jetzt die richtige Aufklärung dieser Abkürzung ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall eine weltweite Organisation zum Thema Gesundheit. Und die hat 2002 eine Studie herausgebracht und die ist halt schlicht und ergreifend falsch gelesen worden. Also die Daten sind falsch ausgewertet worden und man hat jetzt Anfang November hat zum Beispiel die FDA, das ist die Arzneimittelaufsicht in den USA, die haben offiziell beschlossen, dass sie drei wichtige Nebenwirkungen und Risiken aus dem Beipackzettel rausstreichen, komplett rausstreichen. Und das ist erstens das Brustkrebsrisiko, zweitens das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und drittens das Risiko für Demenz und Demenzerkrankungen. Die werden komplett rausgestrichen, weil es nicht stimmt, weil es einfach völlig verkehrt ist und weil es in den letzten 20 Jahren sehr breit propagiert wurde und es einfach in den letzten 20 Jahren allen Frauen in den Wechseljahren so richtig beschissen ging, weil es immer hieß, nee, das geht nicht, das kannst du nicht machen, da kriegst du Brustkrebs von.
Was natürlich nochmal zur Betonung nicht für die Frauen gilt, die eine Vorgeschichte haben.
Genau, darum geht man ja vorher zum Frauenarzt.
Also Vorgeschichte im Sinne von hormonsensitiven Tumoren, also östrogensensitiven Tumoren.
Ja. Genau. Also der Gang zum Frauenarzt, da müssen wir nicht drüber reden. Das ist,
ja, sonst das kriegt man das ist, ja auch
sonst,
nicht.
Ich wollte gerade sagen, sonst kriegst du es gar nicht. Also beim Drogendealer kriegt man es nicht.
Wollte gerade sagen, ja, und du teilst ja es ja auch nicht mit deiner Freundin. Ne? Also
nein,
ich meine, ich komme ja
auch
jetzt
nicht
zu dir und sag so, gib mir mal ein bisschen von deinem Östrogen ab.
Nee. Also natürlich geht man vorher zum Frauenarzt und natürlich, da sind wir ja jetzt schon, da haben wir jetzt schon gelernt, wir lassen uns nicht irgendwie kleinreden von wegen, sie sind zu jung oder sowas, sondern wir waren jetzt beharrlich. Und wir haben drüber gesprochen und er macht eine Anamnese und er fragt vor allem ganz viel, wie ist das bei Ihnen in der Familie, was haben Sie, wie hat jemand dies und das und jenes. Und wenn dann einfach gesagt wird, okay, Sie sind, Sie könnten eine Hormonersatztherapie machen, dann bitte seid nicht so und sagt, nee, ich habe gehört, da kriegt man Brustkrebs von. Weil de facto ist das nicht korrekt. Und es tut mir sehr leid um die ganzen Frauen, die in den letzten Jahren deswegen weiß ich nicht, sich aufhängen wollten, aus dem Fenster springen, ihren Mann töten, auswandern. Also ich finde das ganz, ganz furchtbar. Ja, vor allem, ich habe halt auch noch so meine Ex-Chefin im Kopf, wo ihr Mann das immer gesagt hat. Hm. Die, also wirklich Jahre später, da war die schon relativ am Ende. Der Mann, der übrigens starker Raucher war, 3 Schachteln Zigaretten am Tag und hat dann gesagt, nee, also das mit den Hormonen, da habe ich gesagt, nee, das soll die nicht machen, weil da kriegt man ja Brustkrebs von. Und ich habe gesagt, sag mal, also geht das noch? 3 Schachteln Kippen am Tag rauchen und dann seiner Frau erzählen, nee, auf gar keinen Fall. Wenn es dir schlecht geht, das geht vorbei. Da muss jeder durch, aber du nimmst auf gar keinen Fall eine Hormonersatztherapie, weil da kriegt man ja Krebs von. Also das ist ganz, ganz schlimm. Ich finde das richtig, richtig schlimm. Und es tut mir wahnsinnig leid für meine Ex-Chefin, dass es der da wirklich so schlecht gegangen ist. Ich meine, gut, dann irgendwann hat es gesagt, was, Sandra, jetzt ist eh vorbei. Aber ja, also ich weiß, sie hat da sehr, sehr drunter gelitten. Und von daher ist das schade einfach. Aber jetzt sprechen wir ja über die Zukunft. Und jetzt machen wir es einfach besser.
Genau.
Und alle machen das dann.
Alle, die dürfen. Und alle, die dürfen. Wollen.
Ja, und alle, die wollen. Ach, ja, genau, natürlich. Ach, ich möchte ja hier auch jetzt nicht so diktatorisch sagen, ihr müsst das jetzt alle machen, um Gottes Willen. Das muss ja jeder selber entscheiden. Was ich aber immer, ich kann mich nur wiederholen, dieses, ja, ich nehme jetzt aber Mönchspfeffer und dann nehme ich noch dies und dann ist mir nicht mehr so heiß und dann geht es vielleicht auch meinem Kopf besser. Und ja, auch Ernährung spielt eine große Rolle. Das ist jetzt bei mir das völlig falsche Thema, aber ich weiß, bei normalen Menschen, die sich normal ernähren, kann das auch ganz viel beitragen, ist einfach die ausgewogene Ernährung und das Calcium und Eisen und Magnesium. Verbindung mit Vitamin D und das Magnesium und so weiter, genau, die Fettsäuren auch noch dazu. Da braucht man gar nicht drüber reden. Natürlich spielt das ist ja alles hängt irgendwie miteinander zusammen.
Es ist auf jeden Fall so, dass, wie gesagt, ich darf ja nicht.
Ja.
Und ich werde trotzdem überleben. Bin ich mir
natürlich wirst du überleben.
Zu 99,9% sicher. Und ich glaube auch, dass ich nicht schlimm überleben werde. Ehrlicherweise.
Ja.
So. Weil es ist ja tatsächlich so, dass man neben den Sachen eigentlich auch noch andere Sachen machen kann. Ne? Auch Bewegung.
Ach ja?
Mhm.
Redst du gerade vom Hund spazieren gehen?
Nee, ich persönlich jetzt nicht so grundsätzlich.
Ach so, darum siehst du meine Fragezeichen? So, wovon redet die?
Nee, von aber ihrer was ich
nicht
schon,
vorhandenen
was ich schon, was ich, was
Mitgliedschaft.
Ich, ja, genau. Nee. Ja, aber das wäre zum Beispiel was, ne?
Ja,
Krafttraining.
Ja, ne? Komm, habe ich 1,5 Jahre gemacht.
Ne?
Ich habe mich total gestresst. Ich habe mich mega gestresst
damit. Ja, aber du bist ja auch mega immer weit hingefahren und dann.
Na komm, ich bin mit der Gelern gefahren. Jetzt sind 10 Minuten mit dem Auto.
Nee, das ist direkt neben meiner Arbeitsstelle und ich finde, das ist eine nervige Strecke.
Nee, das war gar nicht die Strecke. Das war einfach, weil ich nichts normal machen kann. Ich muss alles muss irgendwie, ich esse 3 Wochen lang nur Salzstangen. Ich höre 3 Millionen Mal den gleichen Song in Dauerschleife. Mm. Ich kann einfach nichts normal, es muss immer irgendwie extrem sein oder ich mache es gar nicht. Mm. Ich kann ganz schwer da so eine normale Balance finden und ich habe mich total damit gestresst, 2-mal die Woche dahin zu fahren und wenn ich es nicht getan habe, war es richtig schlimm.
Keine gute Kombination mit ADHS und anderen Verhaltensstörung.
Nein, es ist ja keine Störung. Ich habe jetzt gelernt, man darf nicht mehr sagen, dass es eine Störung ist. Es ist doch. Ich habe tatsächlich eine Freundin von mir, die es auch hat, tatsächlich ADHS, hat mir am Freitag noch gesagt, das habe ich tatsächlich auch schon mal gelesen, dass in Japan wird das ganz, ganz, ganz anders gesehen. Ne? Die feiern das total ab. Da heißt es auch nicht Störung. Die feiern das total ab. Da gibt es wirklich auch Firmen, die bewusst ADHSler einstellen. Okay, da können wir jetzt nur so, ach krass, echt?
Ja, wobei, also, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Ich würde das differenziert sehen. Das ist halt nicht nur Superpower, sondern es hat einfach auch.
Ich finde, es überwiegt der Nachteil. Aber naja.
Ich könnte es noch nicht mal sagen, aber doch, ich weiß nicht.
Was sind denn die Vorteile? Ich habe keine. Hast du einen Vorteil?
Ja, beim Arbeiten auf jeden Fall.
Wie beim Arbeiten?
Ja, also meine Empathiefähigkeit und die ganzen Sachen.
Ja, vielleicht hätte ich irgendwie.
Bin ich schon, da habe ich schon was von.
Ja, okay.
Und auch, dass ich schnell switchen kann im Kopf und viele unterschiedliche Dinge in meinem Kopf integriert kriege, dass ich gut mit Krisen bin. Ich kann super gut aushalten, wenn es jemandem schlecht geht. Je krisiger, desto ruhiger werde ich.
Okay.
Bin dann sehr sortiert und kriege die Leute
gut eingefahren.
So viel
Selbstreflexion habe ich gar nicht.
Ja gut, ich meine, gut, ist ja halt auch mein Job, aber das ist tatsächlich so, dass ich das gut machen kann. Ich weiß noch, als ich eine junge, gerade angefangen Therapeutin war und wie sehr meine Kolleginnen, die mit mir angefangen haben, das gestresst haben, hat, wenn jemand suizidal war.
Ja.
Ja, oder wenn jemand Borderline-Störungen hatte und einfach gerade ein extremes Tief. Hm. Sowas hat mich nie gestresst.
Krass.
Da kann ich gut mit umgehen und ich nehme es auch erstmal so an und kann dann aber gut mit denen da dran arbeiten.
Du kannst das, aber du, weil...
Es macht mir keine Angst.
Ja, aber weil du, glaube ich, auch, und das hatte mir nämlich die Freundin auch erzählt, das ging auch um ihren Beruf, die kann super gut trennen.
Ja.
Weil ich bin so jemand, ich würde alles mit nach Hause nehmen. Also ich dürfte den Job nicht machen. Ich würde alles mit nach Hause nehmen.
Ja gut, aber das lernt man ja auch. Ich habe am Anfang auch mehr mit nach Hause genommen als später, weil das Ding ist ja, je mehr du weißt, fachlich, desto mehr kannst du es ja für dich einordnen und desto eher weißt du dann ja auch, okay, was kann ich jetzt mit dieser Person machen? Hm. Das gibt dir ja Kontrolle zurück.
Ja, das stimmt.
So. Und die Kontrolle, die ich dann habe über mein Wissen und über das Einordnen, Zuordnen und Wissen, wie ich damit jetzt mit der Person umgehen kann, ist ja für mich eine ganz andere Situation, als wenn ich einfach nur jemand bin, der sehr empathisch ist, dann mitfühlt, da reingeht und denkt, ach du Scheiße, dir geht's jetzt einfach schlecht und die will sich umbringen. Was mache ich denn jetzt so?
Ja, klar, für dich ist das eine Arbeitsaufgabe.
Ja.
Das ist eine Aufgabe und du löst die in dem Fall.
Ja, und bei mir ist tatsächlich, je existenzieller die Thematik, weil nicht umsonst habe ich dann ja auch noch Psycho-Onkologie-Ausbildung gemacht und so, ne? Also, weil ich kann so existenziell bedrohliche Momente gut aushalten. Mhm. Also ich hätte zum Beispiel, denke ich, auch Rettungssanitäterin oder sowas werden können, wenn ich jetzt scharf darauf gewesen wäre, Menschen anzufassen, was ich nicht bin.
Ja.
Aber so vom Druck her könnte ich das gut, weil ich unter Druck sehr, also unter so einer Art von Druck sehr ruhig werde. Mhm.
Ich weiß das nicht. Ich gerate so selten.
So, und das ist aber, das hat was ganz viel mit meinem ADHS zu tun.
Ja, okay.
Ganz viel. Und es ist tatsächlich so, dass das im Älterwerden jetzt und auch jetzt gerade mit den veränderten Hormonen, dass das ein bisschen schwieriger wird, weil ich durchlässiger bin, weil ich selber nicht so, ja, also weil ich selber länger brauche, mich zu regulieren, wenn ich gereizt bin, genervt bin, angestrengt bin, ich bin dünnhäutiger und das macht es dann im Umkehrschluss, dass diesen Switch in die professionelle Rolle manchmal schwieriger oder manchmal denke ich dann so, ey, meine Fresse. Ja. Mir geht's heute auch scheiße. Dankeschön. Können wir mal bitte uns jetzt mal hier ein bisschen
zusammenreißen? Mensch. So.
Ja.
Das
sage ich natürlich nicht.
Nee.
Aber ich denke trotzdem manchmal, also es fällt mir manchmal schwerer, in dieser professionellen Rolle zu sein, weil ich mir dann denke so, ich möchte jetzt mich auch mal in die Ecke setzen und weinen. Dankeschön. Das hatte ich früher tatsächlich nicht.
Okay. Ja. Beim Stichwort Hormone ist mir noch was eingefallen gerade, was ich unbedingt loswerden möchte. Und zwar, wenn man jetzt meint, also so ging es mir tatsächlich früher auch immer. Hormone, das Wort Hormone, das ist ja schon sowas, das kann man nicht so sehen, das kann man nicht so richtig, das ist nicht so greifbar. Was ist das überhaupt und was tut das überhaupt? Das kann ja unmöglich so wichtig sein. Aber, guckst du mich so an?
Ja, weil Hormone ist für mich das Wichtigste, der ganze Körpersteuerung.
Ja, aber früher war das, also ich rede jetzt von meinen, was weiß ich, Anfang, Mitte 20ern oder sowas, ne? Da hatte ich keine Ahnung. Auch als ich schwanger geworden bin, habe ich keine Ahnung davon gehabt und habe mich gewundert, warum es mir so beschissen ging.
Wieso bin ich denn schwanger?
Nein, das wusste ich schon. Aber nicht, weil das die Hormone sind, sondern einfach nur, weil ich wusste, wie das da funktioniert und in Biologie aufgepasst habe.
Okay.
Aber so dieses, ne, dieser Hormonabfall nach der Geburt und sowas und auch die Depression, die ich ja vorher schon hatte, dass das mit den Hormonen so krass zusammenhängt, das wusste ich alles tatsächlich gar nicht und habe dem auch nicht so eine Bedeutung zugeschrieben. Aber gerade, wo du sagst, mit der Schwangerschaft, also die Hormone sind ja wirklich so krass, wenn man sich mal vor Augen führt, dass ja jeder Mensch ein Immunsystem hat. Und das Immunsystem ja dazu da ist, dass Dinge von außen abgewehrt werden, die einfach nicht in den Körper gehören und die schädlich sind für den Körper. So, wenn man jetzt schwanger wird als Frau, ist genetisch betrachtet der Fötus ein Fremdkörper. Der gehört eigentlich abgestoßen durch das Immunsystem. Und die Hormone, die die Frau entwickelt, so wie sie schwanger wird, sind einfach mal ganz krass in der Lage, über 10 Monate das Immunsystem so krass zu unterdrücken, dass das nicht passiert.
Ja.
Ich finde das so irre. Boah, Wahnsinn, wir Frauen, wir sind richtig geil. Oder?
Ja, aber ich, ja.
Jetzt sag das doch nicht
ja,
so.
Ja, total.
Hör mal, aber wir feiern
wegen,
das
ja,
jetzt
aber
hier.
Aber nicht wegen der Hormone. Ich bin einfach kein Fan von Hormonen. Noch nie gewesen. Ich finde auch schwanger sein einen furchtbaren
Zustand. Ja, schwanger
Zustand.
Ist auch nicht geil. Entschuldigung. Also es gibt bestimmt ganz viele, die ganz toll und die Glow und dieser Schwangerschaft, aber habe ich auch alles nicht gehabt. Alles scheiße. Ich fand auch alles scheiße in der Schwangerschaft.
Doch, ich sah in der Schwangerschaft, glaube ich, in der...
Komm, am Anfang, ja, 6. vielleicht.
6., 7., 8. Woche, da sah ich irgendwie richtig gut aus.
Ja, aber auch nur wahrscheinlich so, ich bin schwanger.
Nee. Ja, doch, ich hab's dann da gerade erfahren.
Hast du schon gekotzt?
Ja, ich fand das überhaupt nicht lustig. Ja. Nee, ich hatte unstillbare Schwangerschaftserbrechen.
Yeah, geil.
Ich habe nur gekotzt.
Fantastisch.
So. 15 Mal am Tag. Deswegen, ich bin kein Fan von Hormonen, weil Hormone machen bei mir immer komische Sachen, wenn die nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Ja, und Schwangerschaft ist ja nun auch keine Krankheit, aber die Hormone verändern sich ganz doll. Und ich bin da, ich reagiere da sowohl emotional sehr stark drauf. Ich bin auch überhaupt nicht, ich habe lange die Pille ja genommen. Als ich die abgesetzt habe, habe ich gedacht, so fühle ich mich, wenn ich die Pille nicht nehme. Wie krass ist das denn?
Ja, tatsächlich habe ich das auch gedacht.
So,
ja.
Und ich, Hormone sind bei mir immer krass. Die hauen bei mir immer auf einer emotionalen Ebene wahnsinnig rein.
Aber ich glaube, du bist auch besser in der Lage, das zu fühlen. Ich fühle mich ganz oft ja gar nicht.
Ja, das stimmt.
Ich merke nicht so, was mit mir los ist. Da weil ich bin da zu stumpf mit meinen Antennen und da nicht.
Ja, ich bin da vielleicht sehr sensibel, das mag sein. Aber ja. Es ist echt, deswegen, also Schwangerschaft, ich kann mir vorstellen, dass eine Schwangerschaft was Schönes sein kann. Für mich war es monatelang die Hölle,
ja.
Weil ich mich einfach so völlig fremd mit mir und meinem Körper gefühlt habe.
Ja.
Insofern, Hormone können ganz viel auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen was machen. Wir haben jetzt auch gerade gar nicht so sehr darüber gesprochen, dass das ja neben der Gereiztheit auch zu Depressionen noch führen kann.
Ja, habe ich auch da stehen.
Und ja. Ich denke, das vielleicht im Zusammenspiel mit dem ADHS können wir ja noch mal in einer Extra-Folge machen, wo wir auch mal so ein bisschen gucken können, noch mal neben Hormonersatzgeschichten noch mal auf die anderen Faktoren, vielleicht auch auf ein paar psychologische Faktoren einzugehen. Weil natürlich, wie ich vorhin gesagt habe, sind manche Symptome da aufgrund der Hormone.
Ja.
Sauberes Leid. Das, was ich dann aber manchmal damit innerlich noch weiter fabriziere, ist das, was ich dann schmutziges Leid, weil da mache ich mir sozusagen, oder es wird auch in der Verhaltenstherapie manchmal Symptomstress genannt. Ne? Also das heißt, ich habe ein Symptom und mache mir obendrauf noch eine Bewertung, aber da können wir ja beim nächsten Mal vielleicht drüber reden.
Ja, und auch vielleicht, wo wir jetzt gerade das angeschnitten haben, von wegen, wie schwer es ist mit Terminen und Krankenkassen und überhaupt und sowieso, können wir mal kurz erzählen von deinem ehemaligen Arbeitgeber, wie sehr mir das geholfen hat.
Tipps und Tricks in Bezug auf Psychotherapie, da können wir auf jeden Fall drüber reden. Tipps und Tricks in Bezug auf Psychiater und Gynäkologen haben wir ja gerade so ein bisschen schon angerissen, dass das auch nicht so. Aber es gibt im Psychotherapiebereich, weil da ja häufig die Leute, viele Menschen sagen, ich kriege da eh keinen Termin. Da gibt es tatsächlich ein paar Tricks. Dann können wir ja nächste Woche mal eine psycholastige Folge machen.
Das sollten wir uns merken, weil bei der nächsten Folge sitzen wir wieder und fragen, was wollten wir noch mal erzählen?
Ja, das kriegen wir hin.
Wir schreiben das auf, das ist ganz einfach. So,
dann
sind wir fertig, ne?
Ja. Dann seht uns nach, dass es heute etwas
schon wieder zu lang
kuddelmuddelig war. Und,
das war nicht kuddelmuddelig.
Aber wir haben jetzt Mikros und wir hoffen total.
Scheiße.
Und wir hoffen total, dass ihr uns dann demnächst noch viel besser hören könnt als zuvor.
In der Dreifachturnhalle.
Tschö.
Macht's gut, ciao.